So, vielen Dank. So viel Ehre habe ich das letzte Mal von meiner Mutter bekommen. Genau. Wow. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu sein, weil ich liebe es, an neue Orte zu kommen, wo ich noch nie gewesen bin. Ich bin in dieser Ecke noch nie weiter gewesen als beim Flughafen Stuttgart. So weit bin ich schon gekommen und noch nie weiter. Ich finde es mega cool, weil man reist rum auf der Welt und man trifft Menschen, die glauben an Jesus. Man sieht dieses Leuchten vom Heiligen Geist aus den Augen und merkt einfach, die haben die gleiche Begegnung gehabt mit Jesus. Das macht das Glaubensleben mega, mega interessant. Und damit danke ich euch, was ihr hier aufgebaut habt. In der Corona-Krise, habt ihr, oder vor Corona-Krise, habt ihr diese Church aufgebaut und dann habt ihr alles schon überlebt, oder? In dem Sinn, es ist crazy, oder? Wirklich gewaltig. Ich danke euch von Herzen. Ich habe so ein Thema im Moment, das mich vielleicht seit 18 Monaten beschäftigt. Das ist jetzt nicht ein Thema, dass ich darüber immer über das Gleiche spreche, sonst gibt es so Themen, das legt Gott dir auf das Herzen. Es gibt so Herzensmessages, wo ich einfach merke, da spricht Gott etwas und die Geschichte beginnt mit dem, ich habe eine Mutter, die ist katholisch, ich bin katholisch aufgewachsen und ich durfte immer am Wochenende in die Kirche gehen, am Samstag oder am Sonntag, ich konnte auswählen. Und es gab eine Geschichte, die meine Mutter mir immer vorgelesen hatte und die hat mich zu Tränen berührt. Weil ich oft das Gefühl gehabt habe, ich gehe in die Kirche und dann laufe ich raus und in der Kirche, da erlebe ich Gott, ich spüre ihn, ich kann ihn anfassen, ich gehe raus und habe das Gefühl, Gott ist da oben und ich bin weit unten. Ich habe mich immer so gefühlt, ich bin irgendwie distanziert von diesem Gott im Himmel. Und diese Geschichte, die meine Mutter erzählt hat, hat mich eben berührt, weil es genau mit meiner Geschichte zu tun hat. Und das ist die Geschichte von den zwei Emmaus-Jüngern, die waren in Jerusalem und ihr müsst es euch vorstellen, Jesus, sie sehen, wie Jesus am Kreuz stirbt. Das war für die eine absolute Tragödie. Die hatten keine Ahnung, wie die Geschichte weitergeht. Wir sagen, komm, kein Problem, Jesus steht heute auf nach 3 Tagen. Don't worry, be happy. Das Problem ist, wir kennen die Ende der Geschichte der Bibel, oder? Darum sind wir auch nicht nervös. Egal was passiert auf der Welt, wir kennen das Endresultat. Die Bibel sagt, am Ende der Tage wird sich jedes Knie beugen dürfen und müssen und wir kennen Jesus Christus ist der Herr. Wir wissen am Ende vom Tag, wir wissen, die Christen sind nicht besser, aber wir haben eine bessere Perspektive, absolut. Wir kennen das Endresultat, ist ein bisschen langweilig, oder? Wie wenn du Fußball schauen möchtest und jemand hat gesagt, hast du gewonnen, Bayern München hat schon wieder gewonnen. Schlechtes Beispiel. Stuttgart hat gewonnen. Dieses Jahr, ihr müsst wissen, ich schaue in Bundesliga, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ihr ruhig schlafen könnt. Ihr seid definitiv nicht im Abstieg unten. Aber ich würde sagen, man kennt das Endresultat. Und ich habe so oft geweint, weil die Emmaus-Jünger, denen ist in dem Moment alles zerbrochen. Und ich glaube, wir alle haben so Bereiche, wo Dinge zerbrechen. Das kann eine Freundschaft sein, es kann ein Weg sein, den du mit Gott unterwegs bist. Und es kommt nicht genauso, wie du es vorgestellt hast. Wenn Leute mich fragen, Leo, ist dein Leben genauso rausgekommen, wie du geplant hast? Die Antwort ist nein. Sondern Gott hat mich oft überrascht mit Dingen, das hatte ich nicht auf dem Radar. Und ich bin oft Wege gegangen, die hätte ich nicht ausgewählt, aber Gott hat sie gewählt für mich und ich ging sie dann mit ihm. Und die Jünger, die kamen nach Hause. Und das heißt, der erste Gedanke, den ich euch teilen möchte, oh, das ist noch meine Familie, sorry, vergessen zu zeigen. Also der eine Sohn hat auch geraten, haben vergessen ein Bild zu machen. Und das, die Blonde, das ist Josie, sie ist eine Schwäbin. Ja, wir haben eine Schwäbin in der Familie. So lässt sich besser sparen. So haben wir keine Finanzprobleme mehr. Weil die Schwaben, die wissen ja, du weißt, der Nickel, der Drahtzaun wurde erfunden von den Schwaben. Sie wollten den Nickel geben, den Church, soll ich den geben oder nicht geben, so lange gedreht, bis er ein Draht wurde. Habe ich gelernt. Schwaben schwimmen beim Wasser auch nicht so, sondern so. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So. So, der erste Punkt ist, im Gehen macht man sich Sorgen. Also die Emmaus-Jünger laufen zurück von Jerusalem, alles ist zerbrochen. Und ich möchte da beginnen, dass du mal ganz kurz dein Leben spiegelst und überlegst, wo sind Dinge zerbrochen? Also logisch, in jedem Sieg, da jubeln wir, aber es gibt auch Niederlagen, die wir erlebt haben. Und das ist dieser Bibeltext, den ich mit euch vorlese. In Lukas 24, Vers 14 bis 16 heißt es, unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, und jetzt kommt der Satz, kam Jesus selbst hinzu, also sie glaubten, er ist ja tot, oder? Der ist am Kreuz gestorben. Und plötzlich erscheint der Jesus mit ihnen, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Und das ist der Moment, wo ich oft geweint habe. Ich habe mich genauso gefühlt, meine Mutter hat gesagt, ja, Gott ist immer bei dir, Leo, mach dir keine Sorgen, Mann. Und ich habe gesagt, ja, aber ich spüre ihn nicht. Ich sagte, er ist immer da, er wird dich nie verlassen. So habe ich mich gefühlt. Und er war immer da. Blindheit, Sorgen macht dich blind. Sorgen macht, du kannst den großen Gott nicht kleiner machen. Gott kann nicht schrumpfen. Aber manchmal machen wir aus einem kleinen Mücklein einen riesen Elefant und wir müssen, du kennst den Slogan, wir müssen Gott nicht sagen, wie groß sind unsere Probleme. Sag deine Probleme, wie groß ist der Gott im Himmel. Das ist dein Slogan, das wissen wir, oder? Und dennoch und trotzdem ist meine Frage, wieso zweifeln wir als wiedergeborene, erweckte, Holy Spirit gefüllte Menschen noch immer, obwohl wir gläubig sind. Und Paulus sagte, wir müssen unsere Gesinnung ändern. Das Problem sind unsere Gedanken. So wie wir denken, so sprechen wir und so leben wir auch. Und der Paulus sagt, das Problem ist unsere Gedanken. Ich nehme mal ganz gut mit, ein ganz einfaches Bild, um uns klar zu machen, was macht Sorgen? Sorgen beginnt immer an einem Ort. Ich beginne jetzt hier drüben. Sorgen ist wie eine Kettenreaktion und die ist total nicht logisch. Zum Beispiel, wenn du 18 Jahre jung bist, du möchtest eine Prüfung machen, zum Beispiel für dein Medizinstudium. Und du weißt, wenn ich das Studium nicht, wenn ich das nicht bekomme, die Prüfung, dann werde ich nicht Doktor werden. Und du hast mega Sorgen. Kennst du das? Du drehst am Abend wie eine Omelette. Du machst dir Sorgen und dann geht das ab, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, ich werde nicht Doktor oder Frau Doktorin, dann werde ich die falsche Frau heiraten, weil mein Gehalt ist nicht so groß. So ein Gedanke, ich sage es nicht, ob richtig ist, so ein Gedanke. Und weil ich die falsche Frau geheiratet habe, haben dann auch die falschen Kinder. Und weil wir falsche Kinder haben, haben die ganz schräge Zähne, die gehen auf alle Seiten. Und dann muss man eine Spange kaufen und Spangen sind so dermaßen teuer. Und ich habe 3 von diesen Kindern, die nicht gut rausgekommen sind, 3-mal Spangen. Und ich habe nicht mal Geld für meine Frau und jetzt kommen noch die Kinder. Und du sagst, ich habe keine Finanzen für die Kinder, für die Spangen. Das bedeutet, deine Kinder werden in der Schule weil den schlägen Zähnen mit den falschen Freunden zusammen sein. Und diese Freunde, die rauchen Drogen, das ist nicht gut, nicht mal in Stuttgart. Und dann werden sie gefangen genommen von der Polizei, kommen ins Gefängnis in Stuttgart, deine Kinder, oder? Deine Kinder, alle wissen im Dorf, deine Kinder sind im Gefängnis. Und das ist eine Blamage. Und das gibt Kopfweh. Und Kopfweh führt zu Gehirntumor. Und dann werde ich sterben. Und alles hat angefangen, wo? Bei dieser Scheißprüfung. Und das kannst du eigentlich durch alles hindurchgehen. Achte mal, sagen wir ganz ehrlich, wenn wir Sorgen machen, stellen wir uns das Schlimmste vor, was geschehen könnte. Immer, immer. Wir rechnen immer, als wäre Gott nicht da, als würde Gott nicht mit dir mitgehen. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, aber warum? Also ich bin ja auch wie ihr, ich mache mir auch Sorgen, das macht gar keinen Sinn. Wieso macht man sich Sorgen? Und ich habe etwas Interessantes in der Hirnforschung herausgefunden. Und ich liebe, weil Hirnforschung bringt nur das auf das Tapet, was Gott hineingelegt hat. Wissenschaft kann ja nur das entdecken, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Oder die bestätigen nur die Bibel. Ist auch interessant, oder? Sie haben herausgefunden, es gibt, unser Hirn hat 2 Teile. Es gibt hier oben die Amygdala. Die heißt Amygdala, ist nicht der Babyname, Amygdala. Und Amygdala ist zuständig für alles, was du fühlst, was du siehst, was du erlebt hast, speichert die Amygdala. Also alles, was du negativ erlebt hast, wird gespeichert. Zum Beispiel, wenn eine Freundschaft auseinandergeht und du hast diesem Mann nicht vergeben, sagt Amygdala, alle Männer sind genau gleich. Kennst du das? Alle. Und dann hast du wie eine Festlegung. Also Amygdala speichert alles, auch Dinge, die du vor 20 Jahren erlebt hast. Es kann sein, dass dein Vater hat ein Wort zu dir gesagt und es ist gespeichert. So, mein Vater sagte zu mir, also ich war so ungefähr 22 Jahre alt, hat mich gefragt, Leo, was machst du mit deinem Leben? Ich habe gesagt, ich werde Pfarrer. Und mein Vater schaut mich an mit traurigen Augen und hat gesagt, ich habe gedacht, du machst was Sinnvolles mit deinem Leben. Du wirfst dein Leben weg für so etwas. Und ich habe dieses Wort bis heute nicht vergessen. Das hat sich eingeprägt, wenn du nicht erlebst, dass ein Vater dich unterstützt. Darum sagt die Bibel, lass die Sonne nicht untergehen in deinem Zorn, sonst speichert Amygdala alles. Also versteht ihr, was hier abgeht? Und man sagt, Amygdala ist wie Träumen. Hast du schon mal überlegt, wieso träumen wir? Träumen ist wie ein Ventil für Dinge, die man nicht verarbeitet hat. Also würde man nicht träumen, sagen Psychologen, würde man explodieren, man würde sterben in der Nacht. Darum träume es wie ein Ventil, Amygdala ist wie ein Ventil, Dinge, die man nicht mehr verarbeitet hat, wird hier gespeichert. Und jetzt gibt es eine Challenge vorne, beim Hirn ist dieser Teil vorne hier, ist die Logik, das ist die deutsche Logik. So, hier wissen wir, Gott ist gut und Gott ist treu und Gott ist böse. Hier wissen wir, Gott ist in der Lage. Hier lernen wir die Sprache. Hier lösen wir Probleme. Hier wird gelöst. Hier ist die Logik. Hier ist der Geist Gottes. Und das achte Mal, wir haben immer einen Kampf. Die Logik sagt, come on! Und man liegt am Mittel und sagt, komm runter. Und wir sind andauernd in einem Spannungsfeld drin und das sagt die Hirnforschung. Darum sagt der Apostel Paulus, ändert eure Gesinnung, ändert eure Amygdala. Und man kann die Amygdala wieder neu programmieren. Und das ist ein ständiger Kampf. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, du hast ein Haus gekauft, du hast einen Sensor gemacht, weil vielleicht in deinem Haus rundherum wird oft eingebrochen. Und ein Dieb brecht nur da ein, wo was zu stehlen gibt. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Also schlaue Diebe. So. Jetzt hast du eine Alarmsirene gekauft und mitten in der Nacht um 2 Uhr geht die Alarm los. Amygdala sagt, Achtung, 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 es kommt ein Dieb. Warum kommt ein Dieb? Weil vor einer Woche ist bei den Nachbarn Alarmsirene abgegangen, 2 Uhr morgen, und der Dieb hat alles gestohlen, sogar die Katze, alles weg. Und die Logik sagt, nein, 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 das ist nicht der Dieb. Das ist die neue Katze, die man gekauft hat. Die ist in den Sensor reingelaufen. Du merkst, nein, 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 die Katze. Logik gegen Erlebnisse, die man gemacht hat. Und ich werde euch heute erklären, wie kann man die Amygdala ganz einfach neu programmieren. Aber das ist ein Problem, das sie hatten. Sie dachten, Gott ist nicht da. Das Zweite, im Stehen beginnt man zu zweifeln. Und zwar in Vers 17 bis 18. Jetzt kommt das, also Gott hat auch Humor in der Bibel. Also Jesus ist mit ihnen und Jesus stellt ihnen eine Frage. Das macht gar keinen Sinn. Der weiß ja eh alles. Er stellt eine Frage. Hey, Jungs, worüber sprecht ihr da? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Sie blieben traurig stehen und wunderten sich, bemerkt Kleopas, dass einer von den beiden, du bist wohl die Einzige in Jerusalem, der nichts davon weiß. Achte mal auf diesen Satz. Diesen Satz sagen wir mehr als du denkst. Du musst die einzige Person sein. Du hast nicht gehört, dass mein Ex-Freund hat mich verlassen für jemanden in Berlin. Für einen Berliner macht man nicht. Du musst die einzige Person sein, dass du nichts gehört, dass ich bin krank. Und du merkst, man geht schnell in eine Opferrolle. Und ich sage nicht, wenn du sexuell, geistlich und leidenschaftsmäßig missbraucht worden bist, spreche nicht von dem. Hör mich gut zu. Aber oft gehen wir in eine Opferrolle. Es ist nicht mein Fehler. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Also ich bin ein totales Opfer. Und was wir suchen, ist, dass uns Menschen umarmen und sagen, jö, du tust mir mega leid. Du Armes. Und überhaupt, und wir suchen nach Empathie. Empathie fühlt sich so gut an, wenn Menschen sagen, es tut mir mega leid. Und hier ist ein Problem, Empathie streichelt deine Seele. Ah, der versteht mich. Ah, sie versteht mich. Hier, kannst du mal so mit dem Bauch. Ah, mega gut. Aber Empathie heilt nicht. Empathie heilt keine Wunden. Und das ist das Problem. Sondern wenn wir enttäuscht sind, müssen wir an den Ort gehen, wo Heilung geschieht, und das ist bei Jesus. Das ist der einzige Ort, der uns versteht, der uns so die Arme nimmt und nicht nur sagt, ah, du Armer, sondern es ist ein Gott, der heilt, der freisetzt und uns wieder ganz eine neue Perspektive gibt. Also ich finde es nicht schlecht, wenn Menschen dich umarmen und sagen, sorry, das ist nicht das Problem, aber von dem hast du nicht gelebt und das ändert gar nichts an deiner Beziehung. Und achte mal auf dein Wording. Ich habe so eine Geschichte erlebt und das hat mit der Geschichte von unserer Church vom ICF zu tun und so. Wir haben das ICF, heißt ja International Christian Fellowship. So, wir waren die erste Kirche in Zürich, International Christian Fellowship, so vor 30 Jahren. Und nach 5 Jahren habe ich gemerkt, und es ist jetzt nicht rassistisch, was ich jetzt sage, habe ich gemerkt, ja, wir sind alle Schweizer. Das hat mit international, wir sind überhaupt nicht international, wir sind nicht mehr in der EU dabei, ihr wollt uns ja gar nicht. Weil wir haben ja zu viel Geld, ihr wollt uns nicht, oder? Ihr habt schon Griechenland und all dieses Zeugs. So. Und dann habe ich zu Gott gesagt, das macht keinen Sinn, wir sind Schweizer, wir sind eine Schweizer Church und der Name International passt nicht. Dann haben wir gesagt, das Leitungsteam, komm, wir machen einen Wettbewerb gemacht und die Leute konnten Namen aussuchen für die Church und wir haben uns entschieden für City Church. Wir sind eine City Church of Zürich. Dann wissen Leute immerhin, das ist dann, macht alles auf. So, jetzt haben wir einen Propheten eingeladen, der hatte für unsere Kirche, keine Ahnung, das ist ja gut, wenn Propheten kommen und dann der Gott spricht, dann kommt der Prophet und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ihr dürft den Namen nicht ändern. Da habe ich gesagt, wieso weißt du, dass wir den Namen ändern? Wieso? Wollt ihr den Namen ändern? Ja, das ist schon entschieden zum ICF, zu City Church. Und er hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Gott hat gesagt, ihr müsst den Namen beibehalten. Und ich habe zum Prophet gesagt, hey, hör mal gut zu. Du musst die einzige Person sein, die noch nie gehört hat, wir sind nur Schweizer. Er macht keinen Sinn. Und dann sagt er zu mir ein Wort zu mir, und das ist, kannst du aufschreiben, Gehorsam ist die Liebessprache Gottes. Und Gehorsam bedeutet, es macht keinen Sinn. Gehorsam ist mega einfach, wenn es Sinn macht. Und dann sage ich, Gott, bin dabei. Gehorsam musst du nur dann sein, wenn es keinen Sinn macht. Wenn es dich in deiner Komfortzone übersteigt. Und ich war da und habe gemerkt, okay, das ist nicht deine Church, es macht keinen Sinn, ich kann sie begreifen, kann sie verstehen. Und dann habe ich gesagt, Gott, okay, wir unterordnen uns deinem Plan, auch wenn es keinen Sinn macht. Und da muss man aufhören zu sagen, oh, wir Opfer, oh, die Umstände, das spielt alles keine Rolle, weil ich möchte sagen, Gott sah mehr in ihnen, als sie jemals gesehen haben. Weil sie haben gedacht, alles ist vorbei. Ich komme zum dritten Punkt, ich werde all diese Themen noch auflösen, don't worry, ich mache es ein bisschen spannend in der Schule. Und dieses Bild ist für mich wichtig, und das meine ich auch im Ernst, dieses Bild hat zwei Seiten. Du kannst jetzt auf diese Seite schauen, nach links von mir aus gesehen, und du siehst Wolken. Und das ist das Bild von Menschen, die sagen, das Leben ist nicht fair. Aber wenn das Leben nicht fair ist, Gott ist gut. Und du kannst alles anschauen, schwarz, es ist gemein, es ist nicht fair, ich habe es nicht verdient. Oder turn around. Kennst du dieses wunderbare Lied? Turn around. Ich glaube, Bonnie Tyler, glaube ich. So, und du schaust auf diese Seite, was siehst du hier? Ein Neuanfang. Und wir haben einen Gott vom Neuanfang. Und das ist mega wichtig. Solange du in der Opferrolle bleibst, fühlst du das mega gut an, wie so ein Ferkel, das sich dreht im Schlamm. Aber ganz ehrlich, es wird dich nicht heilen. Du musst bewusst entscheiden, ich lasse dieses Jerusalem, das Gekreuzigte, los und ich öffne mich für etwas Neues. Warum ist das meine Herzensmessage? Weil das Wunder geschieht in der Geschichte ganz unspektakulär. Im Sitzen fingen sie an zu glauben. Also wenn man geht im Leben, macht man sich Sorgen. Wenn man stehen bleibt, schaut man zurück und sagt, okay, krass. Aber im Sitzen geschah ein Wunder. Und das ist jetzt meine Herzensmessage, weil das hat mich so berührt. Das Wunder geschah in Lukas 30, Vers 31, als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hat, er nahm das Brot, hier ist das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und hier gibt es zwei Dinge, die ich unterstreichen möchte. Wenn du im Abendmahl das Brot zerbrichst, bedeutet das symbolisch, alles was zerbrochen ist, heilt Jesus wieder. Jesus hat das genommen und gesagt, ich weiß, euer Glaube ist wie zerbrochen. Und er teilt es aus. Und austeilen bedeutet, isst den Leib, es gibt eine Neuaufstehung, es gibt ein Wunder. Und dann gingen ihnen die Augen auf. Sie haben plötzlich gesehen. Wieso komme ich auf dieses Thema? Weil genau ungefähr vor 4 Jahren ungefähr ist Corona gewesen, es ist zum Glück schon lange vorbei. Ich möchte jetzt auch nicht in die alten Wunder eingehen, ich bin auch nicht politisch, ich bin ein Schweizer, neutral. Aber als Corona entstanden ist, also ich bin nicht aus der Schweiz, da machen wir nicht mit. Ich war total am Ende. Ich habe Theologie studiert und ich bin kein Virologe und ich bin auch kein Doktor. Das müsst ihr mal vorstellen. Jetzt bist du plötzlich da als ein Pastor und Leute sagen, du musst dich impfen und die einen sagen, du darfst dich gar nicht impfen. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? War eine Riesenspannung. Ich habe gedacht, ich habe doch keine Ahnung, ich habe auch keine Meinung, das soll ich schon wissen. Und dann habe ich so die ersten 3 Wochen, ich habe geschlafen wie eine Omelette. Und da hat meine Frau gesagt, Schatz, das geht immer weiter, du bist schlimmer als der Coronavirus. Ich sterbe nicht an Corona, ich sterbe an deiner Unruhe. Und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, wir müssen das Abendmahl einnehmen. Dann haben wir in dieser Krise, haben wir jeden Tag das Abendmahl eingenommen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ich habe jeden Tag gesagt, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Oh, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Aber ich habe es nicht gefühlt, aber ich habe es proklamiert. Wirklich, ich habe es ausgesprochen, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Nach 3 Wochen, das meine ich jetzt im Ernst, plötzlich öffnet Gott meine Augen. Und ich sehe plötzlich, dass ich die größte Chance, die es jemals gegeben hat, in der Kirchenlandschaft. Weil wenn wir Menschen abhängig gemacht haben von einem Kirchengebäude, von einem Gottesdienst, dann haben wir keinen guten Job gemacht. Die Frage hat Gott zu mir gesagt, hast du die Leute in deiner Gemeinde zu Jünger gemacht? Folgen sie Jesus nach, auch dann, wenn eine Krise da ist. Ist ihr Fundament stark genug oder ist es einfach abhängig von dem, was er gemacht hat? Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist die größte Chance, die es gibt. Ist unser Leben gebaut nicht auf Sand, sondern effektiv auf diesen Felsen? Und plötzlich war ich mega motiviert. Ich war Corona so dankbar wie noch nie zuvor. Also nicht im Corona-Bier, sondern ich war plötzlich so begeistert, gemerkt, das ist die größte Chance, die Gott uns jemals gegeben hat. Weil jetzt kann Gott Erweckung machen. Und ich war plötzlich so on fire. Ich habe anders gepredigt, anders gebetet, anders geleitet. Und ich sage euch, warum? Ich habe eine riesengroße Verwandtschaft, die sind viele nicht gläubig. Und in der Corona-Krise habe ich einige von meinen Verwandtschaften zu Jesus geführt durch meine YouTube-Predigten. Die konnten gar nicht in unsere Church kommen, weil es war zu komisch, zu groß. Aber YouTube, da haben sie zugeschaut und kamen zum Glauben. Und plötzlich habe ich gemerkt, meine Augen, die blind gewesen sind, gingen auf und ich war plötzlich mega begeistert. Das Problem ist, unser Amygdala, ich habe das schon mal gebracht, Amygdala ist ein Riesenproblem. Und Dr. Caroline Leaf, und das ist ein hochinteressantes Bild, Psychologie und Hirnwissenschaft erklärt uns bloß die Bibel. Das ist ein Scan von einem Hirn. Und da sieht man in der Mitte ein bisschen Amygdala. Und man sagt in der Hirnforschung, das hat man geforscht mit einem Scan, das musst du dir mal geben. Man hat herausgefunden, wenn du 12 Minuten pro Tag konzentriert betest über 8 Wochen, wird dein Gehirn, dein Amygdala wird verändert und es schrumpft wie ein Krebsgeschwür und man ist plötzlich nicht mehr da und du bist plötzlich im Geiste geleitet. Und als ich das gelesen habe in der Corona-Krise, habe ich gedacht, krass, diesen Penalty, den versenke ich. Du musst die Penalty Gottes versenken. Wenn Gott das sagt, musst du einfach nur noch draufhauen und es geht rein. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist so eine gewaltige Zusage. Vor einer Woche kam in der Schweizer Zeitung ein Artikel und die Schweizer Zeitung sind, was den Glauben an Gott angeht, nicht positiv. Und die haben herausgefunden, der Mann, der es geschrieben hat, ist Atheist und hat herausgefunden und gesagt, ich bin eifersüchtig auf Menschen, die gläubig sind. Er hat gesagt, Menschen, die gläubig sind, die leben besser, sie sind gesünder, sie sterben glücklich, haben weniger Depressionen und die haben etwas, was die Welt nicht hat. Er hat gesagt, ich bin so eifersüchtig auf die Christen. Ein Atheist? Da habe ich gedacht, wow, endlich mal einer, der nicht blind ist. Und das hat mit dem zu tun. Wenn du das Abendmahl einnimmst, und ich möchte euch ein paar Gedanken zu dem sagen, was geschieht. Weil wenn du morgen früh oder wenn du auf niedersitzt, sitzen bedeutet, du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Du kannst nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Sitzen bedeutet, ich bin kraftlos. Und wenn du da sitzt am Tisch, dann mach dir bewusst, der Schöpfer Gottes sitzt an deinem Tisch. Und er hat das letzte Wort. Das ist nicht deine Mutter. Und auch nicht dein Vater, sorry. Muss ich den Italienern immer sagen. Das ist nicht deine Mutter, dein Vater. Es ist Gott. Und die Bibel sagt im Psalm 23, der Herr deckt den Tisch im Angesicht meiner Freunde. Was? Feinde? Ja, Feinde. Ich weiß, doof. Wie oft bete ich Gott, nimm meine Feinde weg. Nimm meine Probleme weg. Und Gott sagt im Psalm, nein, nimm mich nicht weg. Aber du wirst lernen, wenn ich an deinem Tisch sitze, hast du alles, was du brauchst. Und das macht das Abendmahl. Abendmahl einzunehmen, ist eine Proklamation in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Du proklamierst am Teufel, sorry Teufel, du hast verloren, das Blut von Jesus hat dich total, du hast keine Chance, sondern das Blut von Jesus vergibt unsere Sünden. Der Leib Christi heilt alle meine Krankheiten. Du machst ein Statement in die sichtbare, die unsichtbare Welt. Du beginnst in deinem Leben Dinge zu proklamieren und deine Amygdala beginnt zu schrumpfen. Und das ist so krass und seit ungefähr 4 Jahren nehme ich meiner Frau fast jeden Tag das Abendmahl ein und man kann auch jeden Tag am Morgen früh schon Wein trinken. Das ist schon erlaubt. Beim Abendmahl darfst du so viel trinken, wie du willst. Nein, Witz beiseite. Aber ich möchte mit dem sagen, wenn du da beim Tisch bist und Jesus sitzt hier, ändert das alles. Das Problem ist, dass wir oft das Gefühl haben, er ist nicht da und ich habe viele Dinge zu falsch gemacht und ich habe gesündigt, was auch immer. Jesus sitzt an deinem Tisch, der Schöpfer von allem, was es gibt. Er sprach ein Wort muss Jesus sprechen, ein Wort sprach Gott. Himmel und Erde wurde, der Rest ist made in China, sage ich immer wieder. Gott ist der Schöpfer. Der Hauptmann sagte zu Jesus, Jesus, du musst mit in mein Haus kommen. Ein Hauptmann weiß, wenn du einen Befehl gibst, dann werden alle nach dem Befehl gehen. Der Hauptmann sagte, Jesus, du sagst ein Wort und es wird so geschehen. Weil du weißt, wer sitzt mit dir an deinem Tisch. Ich habe einen Mann bei uns in der Kirche, der kam zu mir und hat gesagt, ich bin so verzweifelt, er ist ein Geschäftsmann, hat sehr, sehr viel Finanzen, ich meine, richtig viel Finanzen. Es gibt so ein paar Schweizer, aber der hat richtig viel Finanzen. Und dann sagt er zu mir, Leo, ich möchte mich gerne scheiden lassen von meiner Frau, ich ertrage sie einfach nicht mehr. Und scheiden bedeutet in der Schweiz, die Hälfte geht zu deiner Frau, die du nicht liebst mehr, und die Hälfte geht zu dir, es ist sehr, sehr teuer. Da habe ich gesagt, bevor du das machst, ich habe eine Bitte, nimm das Abendmahl. Er hat gesagt, was soll das bringen, das Abendmahl? Mach das Abendmahl. Mach es einfach 3 Wochen. Nur eine Minute, egal. Geh hin, sag ihm Jesus Danke, nimm das Brot und Wein, trink es, nur das. So, da hat er gemacht, am ersten Tag gesagt, Jesus, ich trinke diesen Wein, ich habe eine Bitte, verändere meine Frau. Die nervt. So, das war sein Gebet die erste Woche, Jesus hatte kein Problem mit dem, das war die Seele. In der zweiten Woche ist ihm bewusst geworden, er ist das Problem. Er reist andauernd, ist nie zu Hause und keine Wunder, ist seine Frau ein bisschen grantig. Und nach 2 Wochen checkt er es und kommt zu mir und sagt, Leo, mir wurde bewusst, ich bin das Problem. Da habe ich ihm gesagt, das habe ich dem Mann schon gesagt. Schön. Und er ging zur Frau und hat das bekannt. Und die Ehe ist bis heute nicht geschieden, die haben sich noch was gefunden, gehen noch was richtig ab in Berlin, sagt man wie die Schwitzkatze, richtig durch die Decke. Und ich kann euch hunderte von Geschichten erzählen, wo Menschen gesagt haben, ich bin verzweifelt in meiner Kindererziehung, ich bin verzweifelt in meiner Leiterschaft, ich bin verzweifelt, ich hab 6 Punkte, die ich mache so eine Fastenzeit seit 3 Wochen bis Ostern, ich habe 6 Punkte aufgeschrieben, die mich nerven. Ich habe 6 Punkte, die nerven mich brutal. Und ich habe es nicht lösen können im letzten Jahr und ich fühle mich wie so eine alte Schallplatte, die hat einen Sprung drin und bumm, wiederholt sich immer wieder. Und ich habe das Gott hingehalten. Und ich habe jetzt seit 3 Wochen, nehme ich das Abendmahl jeden Morgen ein, jeden Morgen mit YouTube und habe meine Themen Gott hingebracht. Und ich kann euch sagen, das Abendmahl bringt dich in die richtige Position. Sondern ich weiß, Jesus, ich habe ein Problem, ich kann es nicht lösen, ich habe es oft versucht, ich sitze jetzt einfach und du musst mir helfen. Und von diesen 6 Punkten habe ich 4 Dinge, hat sich wie in Luft aufgelöst, 4 Dinge, wo ich nicht wusste, wie ist das möglich. Und ich möchte euch ermutigen, weil wir waren dann in Bali im Urlaub, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, und ich hatte den ersten Tag Urlaub gehabt nach Corona. Und ich habe mich so gefreut auf den Urlaub und ich sitze da am Liegestuhl und dann spricht Gott, sagt, schreibe ein Buch über das Abendmahl. Habe ich Gott gesehen im Urlaub? Mein erster Urlaub! Hast du nicht gesehen, out of office? Und da kam meine Frau raus und gesagt, was ist? Und gesagt, das ist nicht gut. Wir müssen ein Buch schreiben. Dann, jetzt, Urlaub vorbei. Dann haben wir ein Abendmahlbuch geschrieben und ich glaube, in diesen 2 Wochen in Bali, das sind 31 Gebete fürs Abendmahl, weil mir wurde bewusst geworden, wenn du das Abendmahl einnimmst und du hast keine Gebete, dann sagst du immer das Gleiche, dann wird es monoton. Es sind 31 einfach verschiedene Gedanken und Gebete. Das haben wir aufgeschrieben, weil ich gemerkt habe, viele Leute, wenn du betest, dir geht das Gebet aus. Und es sind einfach ein praktisches Tool und dann haben wir es geschrieben. Und dieses Buch, alles weist auf Jesus hin. Und es ist nichts über unsere Church oder irgendetwas. Das ist wirklich das Buch. Es ist Jesus gezentert. Und ich möchte es heute auch vorstellen, weil alles, ich habe 24 Bücher geschrieben und ich verdiene nichts an den Büchern. Ich habe alles, meine Copyrights, ICF Zürich verschenkt. Also ich verdiene nichts daran, außer ich habe Arbeit. Möchte ich bewusst sagen, was denken Leute, super gute Promotion. Ist es wirklich nicht, weil es ist ein Buch, wo die Prinzipien Gottes dir aufmacht. Ich möchte enden, könnte jeder noch mehr Geschichten erzählen, was Gott gemacht hat, aber nächsten Punkt. Nee, das ist ja, habe ich schon gesagt. Im Umdrehen beginnt man zu sehen. Und jetzt wird es krass. Sie sagten zueinander, hat es uns sich tief berührt, als unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie kamen von da zerbrochen. Da war, vor ein paar Tagen war alles zerbrochen, plötzlich ist alles wieder neu. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie den Herrn erkannt hatten, als er was das Brot in Stücke brach. Da gingen ihnen die Augen auf. Es heißt hier, und brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. So, ich finde es so krass, also eine Niederlage in deinem Leben macht Gott immer ein Plus. Also der Prophet hat gesagt, ihr dürft den Namen nicht ändern, mich hat das so genervt. Aber Gehorsam ist Liebessprache Gottes. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Nach ungefähr 5 Jahren hat bei uns, wir waren eine Gemeinde in Zürich, wir wollten nie Kirche gründen, nie. Ich habe sogar gesagt, ich gründe nie Kirchen, nie. Das ist viel Arbeit, mache ich nie. Wir haben eine Church und that's it. So, du kannst Gott sagen, was du willst und er geht ja da rein und da raus. Darum, so. Wir hatten eine Hochzeit in Engadin in der Schweiz. Da war eine Gruppe aus Basel. Und an der Hochzeit, das habe ich noch nie vorher so erlebt, sind 25 Leute zum Glauben gekommen. Das war wie eine Revival. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Und die sind jeden Sonntag eine Stunde gefahren von Basel nach Zürich, also hin und zurück. Und Basel-Zürich ist ungefähr, wenn ich sage, Bayern-München-Stuttgart. Hassliebe. Sondern das ist schwierig. Und dann haben sie gesagt, wir wollen ein ICF gründen in Basel. Ich gesagt, das könnt ihr vergessen. Ihr könnt Gott noch so lange in den Ohren halten. Das könnt ihr vergessen, solange ich da der Chef bin. Kennst du den Chef bin? Habe ich gesagt, vergiss, außer Gott spricht klar. So. Dann haben wir den Propheten eingeladen. Wir haben nie mehr Propheten eingeladen. Wir haben den Propheten eingeladen. Und er prophezeit an einem Leitermeeting, 400 Leute waren da. Und er hat gesagt, ich habe einen weißen Zettel, da ist kein Name drauf, hinten habe ich einen Namen aufgeschrieben, ich sage nicht wer. Hört auf Gott, was Gott dieser Person sagen möchte, so eine Übung. Und dann standen meine Leiter in der Reihe. Einer nach dem anderen hat gesagt, ja, du bist auf einer Insel aufgewachsen, hast gekraustes Haar. Die haben alles beschrieben, du musst in Basel da eine Church gründen, ein ICF. Und ich habe den krasse. Hat Gott gesagt, das muss klar von dir sein. Er dreht den Zettel und das war mein Co-Pastor. Und ich habe gesagt, wenn Gott klar spricht, dann gründe ich eine Church, aber es muss so klar sein, dass ich, der dumme Esel, es verstehe. Dann habe ich geweint auf der Bühne. Wir haben ihn ausgeschickt nach Basel. Unsere erste Kirchengründung war Tränen. Wir haben zu Gott gesagt, du musst uns hassen. Du machst alles kaputt. So haben wir uns gefühlt, ich bin ganz ehrlich. Weil alle erzählen immer noch krasse Geschichten. Bei uns war das Gegenteil, wir fanden es nicht cool. Dann gingen die nach Basel, hatten wir die Leute los. Und die Church wuchs gewaltig. Leute kamen zum Glauben, realen Moment. Dann sagte mein zweiter Leiter, hey, ich gehe in die Stadt. Und der dritte Leiter, ich gehe in die Stadt. Die ersten 10 ICF haben gegründet, das waren alles meine engsten Leiter. Und ich habe gedacht, wow, die gehen alle, weil ich bin ein schlechter Leiter. Und am Ende war ich noch alleine da in Zürich. Und alle gingen. So ist unsere Bewegung entstanden, gar nicht so romantisch. Total schmerzhaft. Wir haben jetzt mal geweint, oh, du gehst auch noch rein, bleib doch. Oh, du gehst auch noch rein, bleib doch. Du gehst auch noch. So haben die Churches gegründet. Und dann, als ICF München dazu kam, das ist nicht mehr Schweiz. Also, wir würden das schon noch zu uns nehmen. Und dann kam Holland dazu, Amsterdam, Leiden, Tel Aviv. Plötzlich wurde unsere Bewegung international. Plötzlich haben wir gedacht, oh, zum Glück haben wir den Namen nicht geändert. Wir sind der International Christian Fellowship. Ich möchte mit dem dir sagen, wenn du gehorsam bist, ist ein Problem in dem Moment, du verstehst es nicht, du siehst es nicht, du hast diese Gefühle, oh Gott, was machst du, du zerbrichst mich, du demütigst mich und Gott sagt, nee, das ist überhaupt keine Demütigung. Das ist der schnellste Weg zu deiner Promotion. Aber in dem Moment sieht man das nicht. Und ich bin so dankbar, wir sind zerbrochen, haben wir eine Church gegründet in Basel, zerbrochen. Aber heute sagen wir, unser Herz hat gebrannt für Church-Spenden. Heute sagen wir, das ist unser Mandat. Wir haben ein Mandat von Gott bekommen, Church zu gründen, weil das war nicht unsere Idee, das ist ja offensichtlich. Und Gott macht gewaltige Dinge. Und ich möchte dir heute an das Herz legen, wenn du merkst, in deinem Leben etwas ist zerbrochen, dann bleib nicht bei dem stehen. Bleib nicht bei dem stehen. Empathie bringt nicht viel. Heilt nur, steichert deine Seele, aber nicht deinen Geist. sondern dann, wenn du das Abendmahl einnimmst, wird Gott deine geistlichen Augen öffnen. Du wirst plötzlich geistlich Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Was ich jetzt mit euch ganz praktisch machen möchte, wir haben auf der Seite vorne, hinten, links und rechts Abendmahl. Du kannst hingehen, ein Stück Brot holen und ein bisschen Wein, gibt ein bisschen Bewegung rein und dann geh wieder zurück an deinen Platz und dann werde ich mit dir zusammen das Abendmahl einnehmen. Abendmahl ist etwas, was man alleine einnehmen kann, man kann es aber in Gruppe. Es bedeutet, wir werden zusammen mit dem Brot Gott Danke sagen, dann werden wir das Brot brechen zusammen, dann werden wir das Essen, das Gott uns heilt, werden den Wein nehmen als ein Zeichen, dass er uns heilt. Und ich bin überzeugt, dass im nächsten Augenblicken Gott durch das Abendmahl dir begegnen wird. Das bin ich überzeugt. Für die, die kein Abendmahl nehmen, ist kein Problem. Das ist mir mega wichtig. Jeder macht das gemäß seinem Glauben, was auch immer. Aber jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Alle, wenn du auch kein Abendmahl hast, das spielt mir keine Rolle. Sondern ich möchte das mit euch jetzt durchleben. Und ich lade dich ein, dass du ganz kurz deine Augen schließt. Weil die Jünger, sie waren blind. Sorgen macht blind. Sorgen lässt die Größe Gottes vergessen. Sorgen rechnet immer ohne die Möglichkeiten Gottes. Sorgen macht immer etwas so groß und so unmöglich und so unfair. Jetzt bleiben wir mal für einen Moment einfach in dem drin, wo du Sachen zerbrochen sind. Es kann sein, dass deine Kinder nicht im Glauben unterwegs sind. Vielleicht hast du eine Familientragödie hinter dir. Vielleicht ist jemand gestorben in deinem ganz engen Umfeld. Gewisse Pläne nicht so rausgekommen, wie du das geplant hast, deine Prüfung nicht bestanden, die den Lauf deines Lebens geändert hat. Und dann blieben sie stehen und haben Erklärungen gegeben, wieso es nicht fair ist. Das ist auch so ein Moment, da ist wie so ein, ich sage es mal, wie eine leichte Enttäuschung, das ist wie eine Bitterkeit. Eine Enttäuschung, die immer nicht verarbeitet wird, wird sauer, es wird bitter, es schlägt auf deine Seele, es schlägt auf deinen Körper, auf deinen Geist, man wird auch krank, viele Krankheiten entstehen, weil man Menschen nicht vergeben kann, weil man die Situation wie nicht annehmen kann, wie sie ist. Und dann beginnt man, das zu erklären, wie unglaublich unfair es ist. Das mag alles stimmen, menschlich gesprochen, aber niemals aus der Perspektive Gottes. Und jetzt nimm dann das Stück Brot in die Hand, also du hältst schon die Hand. Aber Jesus nahm das Brot, er dankte. Und lass uns jetzt einfach für einen Moment Gott Danke sagen. Du hast viele Gründe, um Gott Danke zu sagen. Gott hat dich geformt im Leibe deiner Mutter. Gott hat dich gewollt. Du bist nicht nur ein Gedanke Gottes, sondern Gott hat dich geformt, entwickelt, Talente, Fähigkeiten in dich hineingelegt. Aber wenn man zurückschaut im Leben, hat man hunderte von Argumenten, um Gott Danke zu sagen. Es gab Momente, wo Gott dich bewahrt hat vor einem Autounfall. Gott hat dich bewahrt, auch die Dinge. Wir sehen nur das, was geschieht, aber wir sehen nicht das, was Gott im Hintergrund alles macht und tut, damit wir nicht unseren Fuß an den Stein schlagen. Gott manchmal Engel schickt, um uns zu bewahren. Sag auch Gott Danke für die Dinge, die du gar nicht auf dem Radar hast, für die Dinge, die selbstverständlich sind. Wir haben 1000 Gründe, um Gott Danke zu sagen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Sondern es macht etwas, weil du änderst deinen Fokus auf den, der ist und war und immer bleiben wird. Auf den Gott, der ein Wort spricht und Himmel und Erde wurde. Der Gott, der ein Wort spricht und Dinge, die waren unmöglich, werden wieder möglich. Dieser Gott sitzt jetzt an deiner Seite, ist jetzt hier, jetzt im Raum. Und dann nahm Jesus und er brach das Brot. Und jetzt zerbricht das Brot in 2 Teile. Und jetzt halt in deinen Händen deinen Zerbruch. Das mag eine kleine Sache sein, es mag eine große Sache sein, aber Dinge, die zerbrochen sind, wenn man die nicht löst, dann wird das so eine Festlegung und man macht dann gewisse Entscheidungen aufgrund von einer Enttäuschung, die sind wirklich nicht göttlich. Und Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, Er wurde gebrochen am Kreuz für euch. Und in meinen Wunden werdet ihr geheilt. Jesus spricht hier von Heilung. Und wenn du jetzt das Brot isst, dann bete ich für Heilung, dass Jesus dir Kraft gibt zu vergeben, loszulassen. Isst das Brot und essen muss man kauen. Und ich kaue Heilung. Du bist mein Heiler. Du heilst mich von all meinen Fehlern, von all meinen Sünden. Du heilst mich von allen Krankheiten, von allen Niederlagen, von allen Dingen, die ich nicht einordnen kann, von meiner Blindheit, von meiner Sturheit, von meinem Stolz, von meinem Egoismus. Es ist geheilt im Namen von Jesus Christus. Und ich esse Heilung. Und jetzt bete ich, dass Gott körperlich heilt. Wir haben einen heilenden Gott. Und ich spreche jetzt Heilung aus in deinem Körper. Im Namen von Jesus Christus, Geist der Krankheit, weiche aus deinem Körper. Geist der Niederlage, weiche aus deiner Seele. Im Namen von Jesus Christus. In den Wunden von Jesus bist du geheilt. Und dann nahm Jesus den Kelch. Das ist sein Blut. Ich sage, das ist der neue Bund in meinem Blut, so oft er daraus trinkt. Verkündigt ihr, was er getan hat. Und das bedeutet, all meine Sünden und Fehler, ich bin reingewaschen. Und jetzt trink das und lass das so richtig runterlaufen. Und der Unterschied ist, beim Brot muss man kauen, da muss man arbeiten. Aber beim Trinken geht es runter, wie geölt. Und jetzt spreche ich dir zu, mir sind meine Sünden vergeben. Gott rechnet mir meine Fehler nicht mehr an. Ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ich habe einen aberliebender Vater. Und wenn du einen Vater hast, ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Gott kümmert sich wie ein Vater um seine Kinder. Wir sind die Kinder Gottes. Und Gott schaut für jedes Detail. Das kann ich dir sagen. Gott geht nichts durch die Lappen. Er sieht jedes kleine Detail, klitzekleine Detail. Gott ist akribisch, wie ein Chirurg, der mit dem Skalpell kunstvoll, wie ein Schnitt macht. So ist genau Gott, wenn es um deine Wünsche geht, um deine Bedürfnisse geht. Und sie kamen mit der Niederlage von Jerusalem und sie gingen da zurück. Das möchte ich einladen. Können wir uns drehen um 180 Grad als ein Statement? Lass uns alle drehen, jetzt drehen wir uns mal Richtung Heimatplakat. Und ich möchte jetzt dir zurufen, Gott öffnet eine neue Türe. Gott öffnet eine neue Türe. Sie gingen zurück und haben gesagt, wir kamen mit der Botschaft, er ist gestorben. Und sie gingen zurück, er lebt. Merkst du, Tod und dann Leben. Wir haben einen Gott vom Leben. Gott kreiert etwas Neues in dir. Und neu bedeutet neu. Und ich rufe das aus über dir. Wenn Gott eine Türe aufmacht, dann macht sie niemand mehr zu. Und es ist Gott, der fördert, befördert und segnet, begleitet, unterstützt, motiviert. Und ich öffne diese Türe wie ein Portal in deinem inneren Geiste. So, wir leben nicht im Fleisch, sondern im Geiste Gottes, in der Vision, was Gott machen kann. Und das ist größer als alles andere. Siehe, ich bewirke was Neues. Mir ist ein Gedanke gekommen, die könnte auch so bleiben. Unsere Kinder, die sind jetzt beide verheiratet und ich werde, glaube ich, diese Woche Großvater. Und dann hat meine Frau gesagt, so krass, die haben das Leben vor sich, aber bei uns ist das Haus leer geworden. Dann hat meine Frau gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bete nochmals für eine neue Vision. Ich möchte auch den Leuten sagen, die Kinder ausgeflogen sind, du bist nicht pensioniert, sondern Gott hat nochmals etwas vor mit dir. Ich bete, dass Gott dir nochmals eine Vision gibt, eine Perspektive gibt für dein Leben, wo höher ist als einfach Babysitting. Also nichts gegen Babysitting. Brauchst auch. Aber ich meine etwas Höheres. Ich möchte es bewusst ausrufen über euch. Im Namen von Jesus Christus. Siehe, ich mache was Neues. Wenn Gott deine geistigen Augen aufgeht und du plötzlich siehst, was noch möglich ist, wirst du Dinge noch tun in deinem hohen Alter, das hättest du dir nicht vorstellen können. Die Bibel sagt, ihr werdet auffahren wie ein Adler nochmals, mit neuen Schwüngen. Ihr werdet nicht müde, nicht matt werden, ihr werdet gehen und laufen in der Kraft Gottes. Und ich rufe das aus, streckt deine Flügel im Namen von Jesus Christus. Flieg nochmals diesen Flug mit Jesus. Geh nochmals, erober nochmals gewisse Gebiete, was du noch nicht getraut hast zu tun. Im Namen von Jesus Christus. Ich bete noch ein Gebet, wenn du da heute Abend da bist, was noch nie dein Leben Jesus anvertraut und du merkst, du bist von Gott distanziert, vom Weg abgekommen und du merkst, ich möchte nochmals mein Leben neu in die Hände von Jesus legen, dann bete ich mit dir. Dann sag Jesus, hier bin ich. Ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Ich bin schuldig geworden vor dir, vor den Mitmenschen, vor mir selber. Ich bitte dich heute Abend um Vergebung. Rechne mir meine Sünden und meine Fehler nicht an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bitte führe und leite mich. Beschütze und segne mich. Und ich werde dir für immer gehören. Die Bibel sagt, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann wird Gott deinen Namen in das Buch des ewigen Lebens eintragen. Du gehörst zur Familie Gottes. Du wirst jetzt mit dem Heiligen Geist versiegelt, dass du weißt, ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes, nicht wegen meinem Lifestyle, weil Jesus in mir wohnt. Wir enden das Gebet mit einem Worship-Song, weil Lobpreis ist ja nichts anderes. Ist die Band ready? Dann ist sie jetzt ready. Ist nichts anderes, als Gott Danke zu sagen mit gesungenen Liedern. Könnt ihr euch da drehen? Sind gesungene Lieder zum Gott im Himmel. Da wurde ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Das macht das Abendmahl. Jungs und Mädels, see you bro auf Englisch. Gott öffnet deine Augen. Und du siehst plötzlich eine geistliche Dimension. Und du musst eines wissen, wenn du Gott nachfolgst, hast du nicht nur Freunde, auch Feinde. Der Teufel ist ein Riesenfeind. Und seine Liebessprache, seine Muttersprache ist Lüge. Er lügt dich immer an mit Dingen in deinem Kopf, die nicht stimmen. Und darum, wenn du plötzlich siehst, das stimmt ja gar nicht. Gott hat große Dinge bereit. Darum lass uns nochmal ein Lied singen aus dem Gott im Himmel.